freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen ausgesprochen wunderschönen guten Tag und allerherzlichst willkommen zur 22. Ausgabe der Reihe Die beste Droge der Stadt, in der wir allmonatlich Menschen vorstellen, die am Theater Ulm wirken und werken. Wie bisher immer am FreeFM-Moderatoren-Mikrofon Rainer Markus Walter, und bei mir im Studio sind heute eine Dramaturgin mit einem exotischen Namen und mit dem Talent, problemlos die Genres zu wechseln, Niloufar K. Münzing. Einen wunderschönen guten Tag, Niloufar.
Hallo.
Des Weiteren bei uns im FreeFM-Studio ist ein Tänzer, der erst seit 2004 in Deutschland lebt und zuvor ein Tanzstudium in Peking absolviert hat und 2002 den renommierten Wettbewerb im bulgarischen Varna die Silbermedaille gewonnen hat. Seit 2011 lebt und arbeitet er in Ulm. Herzlich willkommen, Yahao Guo. Habe ich das jetzt so richtig? Ja,
ja. Yahao Guo. Ja, richtig.
Okay. Hallo. Hi. Euch eint ja nicht nur ein außergewöhnlicher Vorname, zumindest für deutsche Ohren, sondern auch die Tatsache, dass ihr am selben Haus agiert. Niloufar, begegnet man sich denn auch mal im täglichen Leben? Denn zusammenarbeiten werdet ihr ja wohl eher nicht.
Ich ja natürlich auf den Gängen in der Kantine. Und wir hatten das Glück, dass wir tatsächlich schon mal eine Produktion miteinander gemacht haben. Ich habe nämlich vom letzten Januar bis die letzten Sommer die Chance genutzt, eine Assistentin zu vertreten im Musiktheater und habe sozusagen undercover schon mal das Haus kennengelernt. Und da habe ich Yahao kennenlernen dürfen. Und jetzt, wenn wir uns zulächeln, wissen wir, dass wir uns wirklich mögen.
Ah, das ist schön. Das ist schon diese sprichwörtliche Wandlungsfähigkeit von dir. Da hast du mal schnell eben in andere Genre gewechselt.
Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass ich eigentlich ursprünglich vom Musiktheater komme. Also große Opernbegeisterung, immer selber gesungen, Klavier gespielt und so weiter. Und in München, wo ich studiert habe, kann man tatsächlich sich zum Musiktheaterregisseur und zum Schauspielregisseur ausbilden lassen. Und das habe ich natürlich genutzt. Und seitdem wandere ich ein bisschen zwischen diesen beiden Welten hin und her und kann mich nicht entscheiden, was schöner ist.
Ja, aber es macht es auch spannend, ne?
Ja.
Wow, ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie viele chinesische Landsleute in Deutschland eigentlich leben. Hast du eine Ahnung, wie das in Ulm aussieht? Pflegst du Kontakte zu Landsleuten hier?
Ich glaube nicht. Ich habe nicht so viele chinesische Freunde in Ulm. Ich habe eine taiwanesische Kollegin in Ulm. Sie heißt Yi Chao. Ich glaube, sie war auch bei Ihnen da letzte Woche oder vorletzte Woche. Also wie viel Chinesen in Ulm, weiß ich nicht.
Okay, also es gibt so nicht jetzt irgendwie eine chinesische Community, wie in manch anderen großen Städten vielleicht?
Ja, es gibt, ich habe gehört, es gibt eine große, ich glaube, chinesische Gruppe an der Uni.
Ah ja, okay.
Also es gibt so viele chinesische Studenten.
Du hast da gar keine Zeit für sowas.
Also ja.
Du bist viel zu sehr eingesperrt im Theater. Okay, ich würde sagen, wir hören jetzt ein bisschen Musik und danach steigen wir mal ein. This crazy love, this crazy, chicka 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 cha cha cha. This crazy love, this crazy, chicka 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 cha cha cha. This crazy love, this crazy love. Die Plattform mit Menschen aus dem Ulmer Theater, heute im Studio Yahao Guo, ich lasse jetzt nachher den Nachnamen einfach mal weg, und die Dramaturgin Niloufar K. Münzing. Wie immer hier gilt Ladies first, of course, Niloufar K. Münzing. Du wurdest bestimmt schon tausendmal danach gefragt, das kann ich mir vorstellen, aber da musst du jetzt einfach durch. Was ist das für ein Vorname und was verbirgt sich vor allem hinter dem K?
Gut, also Niloufar ist ein persischer Vorname, den mir meine Mutter geschenkt hat, die selber Iranerin ist, schon sehr jung nach Europa gekommen. Insofern, wenn die nächste Frage ist, ob ich Farsi spreche, leider nein. Ich kann nur persisch kochen. Und das K ist das Geschenk meines Vaters. Das ist ein ganz schönes, geradeaus europäisches Katharina.
Das habe ich mir fast gedacht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich dachte immer, diese K für Katharina. Katharina die Große.
Ah, super, ja.
Ja, ja. Persisch, okay. Persien als solches ist ja eigentlich im Prinzip eine Staatsgeschichte, die es heute eigentlich so gar nicht mehr gibt, ne, in diesem Staatsgefüge Persien.
Ja, da ist natürlich eine große alte Kultur. Das ist etwas ganz anderes als der Iran, den wir heute kennen, mit seiner islamischen Staatsform und die Faszination fürs alte Persien ist natürlich nochmal eine ganz andere als für die ganzen Kriege und Missstände, die wir jetzt im Nahen Osten sehen und vor denen wir uns fürchten oder wie auch immer wir uns dazu verhalten.
Ja. Nee, also Persien ist ja, so diese Historie, das ist ja schon so eigentlich eine extreme Hochkultur auch gewesen. Ne?
Ja.
Die Medizin, jetzt gerade vor kurzem hatten sie ja diesen großen Mehrteiler wieder, den Medikus, den sie jetzt endlich verfilmt haben, das war ja im Prinzip auch Persien. Ne?
Ja, und auch, was man sich mal heute vielleicht gar nicht mehr klar macht, die große Liebe zur Dichtung und zur Philosophie, und die es damals schon noch gab, also bevor eben der Islam da sich breit gemacht hat.
Okay, jetzt bevor wir jetzt zu weit
politisch
abschweifen,
nein,
gar nicht politisch, das ist gar nicht das Thema, aber wir sind ja wegen dir hier. Du hast in München studiert, kommst du aus dem Bayerischen?
Ja, ich komme aus München, also Geburtsstadt ist Starnberg, aber das liegt nur daran, dass da halt der Gynäkologe meiner Mutter war, aber
so,
mein Vater
okay.
ist ein richtiger Schwabinger und
du sprichst aber gar nicht Bayerisch.
Nein, also wenn ich versuche Bayerisch zu reden, dann schlägt mich meine Schwester, weil die kann das wirklich, und bei mir ist das halt nur so ein, Rosenheim-Korps Bayerisch, das gilt ja nicht.
Das gilt nicht. Wolltest du den Dialekt nie annehmen oder
es ist vielleicht
bist du anders erzogen worden?
Ich weiß nicht, ich glaube einerseits ist es natürlich, weil meine Mutter das gar nicht gesprochen hat, mein Vater spricht das schon, sehr schön und sehr gepflegt und sehr münchnerisch, aber ich habe vielleicht eine angeborene Eitelkeit oder Liebe zur Hochsprache, keine Ahnung, es hat sich nie ergeben.
Er kommt ja jetzt aber mit Sicherheit zugute.
Ja, ich freue mich sogar tatsächlich, wenn die Leute erstmal nicht wissen, woher sie denn genau kommt.
Ja, das hat schon was. Ne?
Ja.
Gab es in deiner Kindheit denn schon Kontakt zum Theater in irgendeiner Form, was so ein bisschen durchblitzen lassen hat, was später passiert ist?
Ja, also meine Eltern sind definitiv selber dran schuld, dass ich am Theater gelandet bin. Die haben mich nämlich sehr früh mitgenommen. Und das erste war tatsächlich ganz klassisch, wie für kleine Mädchen üblich, Nussknacker. Mhm. Damals waren meine Eltern in New York und sie haben mir erst die Geschichte vorgelesen, dann die Musik vorgespielt und das Ganze endete in einem unglaublichen Phantom. Also ich habe mich nur noch Clara nennen lassen. Ich habe die ganzen Platten jeden Tag durchgetanzt. So, das war der Anfang. Es hat sich herausgestellt, dass ich fürs Ballett absolut nicht den Körperbau habe und nicht die Begabung, aber diese Liebe zur Bühne und zur Musik ist immer geblieben.
Hm. Ja, das hat sich dann später wahrscheinlich auch wiedergespiegelt. Aber du hast in München zunächst mal Philosophie und Germanistik an der Ludwig-Maximilians-Universität studiert. Die gilt ja übrigens als eine der renommiertesten und traditionsreichen Universitäten in Europa, habe ich heute bei meiner Recherche festgestellt. Also,
oh mein Gott,
ja, kannst du mal
hätte
sehen.
Ich das mal gewusst.
Ja. Wusstest du das gar nicht?
Nee, das war mir nicht klar.
Die hat ein extrem hohes Ansehen. Kannst du reingehen, wo du willst, da stolperst du immer sofort drüber.
Oh, toll.
Was war denn der ursprüngliche Plan, wie es weitergehen sollte nach dem Studium? Wo sollte dieses Studium eigentlich hinführen? Philosophie, Germanistik?
Ehrlich gesagt, ich wollte nichts anderes jemals werden als Regisseur. Also das war mir mit 15 klar und ich habe dann gedacht, wie kommt man da hin? Und traditionell gibt es eben eigentlich ursprünglich den Weg, Geisteswissenschaftler zu werden oder Schauspieler und dann eben in die Regie zu wechseln. Diese ganze Geschichte mit den Hochschulen oder Akademien, die Regisseure ausbilden, ist ja tatsächlich eher was aus den 80er frühestens oder aber 90er Jahren. Und ich dachte eben, ich mache es ganz klassisch und fand Philosophie wirklich faszinierend. Das hat meinen Horizont gesprengt. Ich fand das ganz toll, aber ich habe gemerkt, mit Büchern kann ich nicht so gut.
Okay.
Und das Assistieren schon während des Studiums hat mich mehr fasziniert. Das Arbeiten direkt am Theater. Und dann habe ich mir irgendwann eingestanden, du weißt doch sowieso, wo du hin willst, also mach's doch.
Das war dann der Punkt des Sinneswandels, als du an die Bayerische Theaterakademie gewechselt hast.
Genau.
Und hast dann Regie studiert.
Mhm.
Ja. Was hat dich dazu bewegt, zuerst mal ins Regiefach zu gehen? Und vielleicht doch nicht jetzt in die Schauspielerei zu gehen oder so? War das nicht reizvoll für dich? Wolltest du?
Ich fand den Gedanken, dass einen Leute da anstarren, gar nicht so toll. Also ich weiß nicht, Schauspieler, nee, das hat mich nie gereizt. Das Tolle am Regieberuf ist ja tatsächlich, dass man auch alle diese Figuren ist. Man vervielfältigt sich in ein Ensemble von 10 Figuren, in eine ganze Geschichte. Man kann Licht machen, man kann sich zur Musik Gedanken machen, man ist an allem ein bisschen beteiligt und vielleicht ist es auch die Unfähigkeit, sich auf eins ganz einzulassen. Ich mag den Überblick auch einfach sehr.
Du bist also, heute bist du ja auch als Dramaturgin am Start, aber sagen wir mal so, das Regiefach als solches scheint dir schon am allermeisten am Herzen zu liegen.
Ja, klar.
Hat am meisten Freiheit irgendwie, ne?
Ja, das ist einfach ein unglaublich toller, kreativer Beruf und ist super. Ich habe da gar nichts dagegen. Ich wollte mit der Dramaturgie einfach mal was Neues lernen, für mich auch was Neues öffnen und vielleicht, das ist jetzt, klingt ein bisschen albern, aber vielleicht sogar sowas wie mein Studium nachholen, weil ich habe mich im Nachhinein dann doch wieder geärgert, dass ich sehr gleich ins Praktische gegangen bin, mir nie Zeit genommen habe, mal 4 Jahre lang alles zu erkunden, was Philosophie und Geschichte und Geistesgeschichte so bereithält an Wissen und an Anregungen. Und jetzt habe ich, jetzt habe ich tatsächlich ein klein wenig mehr Zeit zum Lesen. Mein Kollege würde sich totlachen, wenn er das hört, weil wir nicht so viel Zeit haben zum Lesen. Aber es ist wieder ein bisschen mehr Hintergrundwissen, Recherche und all das. Und das tut schon gut.
Ihr seid ja 4 Dramaturgen am Haus, ne? Wenn ich das richtig
habe. Ja, genau.
Michael Sommer.
Ja, nee, der ist nicht mehr da.
Der ist ja nicht mehr da. Gegangen. Wir hatten ja hier den traurigen Abschluss, genau. Ja. Michael ist ja nicht mehr da, genau, sondern sein Nachfolger, der Daniel genau, der auch schon hier war. Mhm. Ein Mann, den ich sehr schätze. Und noch jemand?
Genau, Benjamin Künzel ist fürs Musiktheater da und die Barbara Fraser ist zwar hauptsächlich Theaterpädagogin, übernimmt aber auch dramaturgische Aufgaben.
Barbara war auch schon da. Ja, so langsam haben wir bald. Irgendwann haben wir alle durch. Was machen wir dann, um Gottes Willen? Der diplomierte Abschluss, der erfolgte im Jahr 2006. Mhm. Danach bist du erstmal in München geblieben, wenn ich das richtig nachgeforscht habe. Hattest du keine Ambition, in die Welt hinauszuziehen?
Ja.
Weg von München?
Natürlich auf der einen Seite schon. Also München ist eine schöne Stadt, aber man will ja auch mal was Neues kennenlernen. Tatsächlich hat sich das so wahnsinnig praktisch ergeben. Also ich hatte so ein Glück, dass ich sofort dieses Angebot bekam, vom Residenztheater dort eine Assistenz zu machen, dass ich gar nicht groß überlegt habe, sondern mir dachte, wow, 2 Jahre bei Dieter Dorn, das schadet nie, das schändet keinen Lebenslauf und here she goes. Also eigene Wohnung in München finanzieren können, ist auch ganz hübsch.
Ja, so. Das in München, ne? Also München gehört ja jetzt nicht gerade zu den kostengünstigen Städten.
Nein, wirklich nicht.
Hat aber auf jeden Fall was. Wie es weiterging, wie du letztendlich in Ulm gelandet bist und an welchen Stücken Niloufar derzeit mitarbeitet, darüber erzählt sie uns nach ein wenig weiterer Musik. Die Plattform, wie alle 4 Wochen, mit Menschen, die am Theater Ulm wirken und werken. Wir reden gerade mit Niloufar Kamm-Münzing, Katharina Münzing. Sie ist Schauspieldramaturgin und Regisseurin und zuletzt waren wir bei deiner Zeit in München. 2008 bist du unter die Freischaffenden gegangen. Ist es in deiner Tätigkeit denn so einfach, als Freischaffende an Arbeit zu kommen?
Nein, natürlich nicht. Ist es für einen Regisseur üblich? Also man ist so ein Profikiller, würde ich immer sagen. Man kriegt ein Stück und exekutiert es. Aber die Frage ist, wie komme ich an das Stück? Das heißt, man braucht ein Netzwerk an Intendanten, die deine Arbeit schätzen, die deine Ästhetik mögen und die dir sein Ensemble da anvertrauen. Und das ist tatsächlich für mich auch ein bisschen ein Buch mit 7 Siegeln. Sonst säße ich jetzt beim Radio Hamburg und würde über das Thalia-Theater erzählen oder wie auch immer. Das ist nicht so leicht und ich habe das 5 Jahre durchgehalten und finde das eigentlich schon ganz beachtlich. Nachdem ich eben keine Familie oder keine mächtigen Freunde in der Branche habe. Dennoch ist es natürlich gerade jetzt um die Jahreszeit für alle freien Regisseure immer so der Moment. Man weiß, alle Theater haben ihre Spielpläne draußen und es hat jetzt einer angerufen und gesagt, wie wäre es denn mit dem Stück? Oder ruft keiner an und ach, das ist immer schrecklich. Also Januar ist eigentlich so eine Grunddepression und Angstphase gewesen und jetzt plötzlich gehe ich auf die Bank und da kommt noch Geld aus der Wand. Das ist herrlich.
Also es hat ja dann schon auch was. Ne? Ja. Es hat aber allerdings auch was, denke ich, freischaffend zu sein.
Natürlich. Allein die Vorstellung, einen Urlaubsschein auszufüllen, kam mir am Anfang so absurd vor. Also das ist ja, am Theater gehört man halt zu einem Team und muss irgendwie immer zuverlässig da sein. Und wenn man die Stadt mehr als 30 Kilometer verlässt, dann meldet man das an. Und das ist für einen Freischaffenden also einfach bescheuert. Das hat mich erst wirklich irritiert und ja. Naja, alles hat seine Vor- und Nachteile.
Ich habe gesehen, du hast auch schon selbst Stücke geschrieben, 3 an der Zahl, zumindest 2 und einmal getextet, wenn ich das richtig recherchiert habe. Mhm. Ist dir das sehr wichtig oder war das lediglich ein Ausprobieren, eine Fingerübung?
Ach Gott, ja, also wenn ich in Hugendubel gehe und sehe, wie viele Bücher es gibt, dann denke ich mir immer, hör auf, schreib nicht mehr, es braucht keine Sau. Es macht wahnsinnigen Spaß, es ist einfach sozusagen dieses Negativ zum Regie führen, wo man eine Story bekommt und sie lebendig macht und wenn man schreibt, hat man vielleicht eine lebendige Idee und versucht, das wieder in die Buchstaben zurückzuführen. Also es kommt mir irgendwie komplementär als richtig vor. Ich würde da auch gerne weitermachen, aber es ist immer schwierig, sich da selber so weit zu vertrauen, dass man sagt, ich habe wirklich was zu erzählen, meine Art zu erzählen ist was Besonderes und ich suche mir jetzt auf Gedeih und Verderb die Story und die Gruppe, die das dann spielt. Das ist, ja, ist genauso hart wie halt einen Regieauftrag zu bekommen und es gibt großartige Dramatiker. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals in die Liga komme, aber für die Schublade schreibe ich immer sehr gerne.
Aber die drei Sachen, die du geschrieben hast, sind alle auch aufgeführt worden?
Ja, das war das Tolle. Also ich meine, natürlich, es fing damit an, dass ich eine Textfassung für eine Fledermaus gemacht habe. Das ist ganz üblich, wenn man eine Operette oder sowas vor die Nase geknallt bekommt, dass man seine Textfassung macht. Auch bei Schauspielstücken ist das ja manchmal der Fall. Und daraus ergab sich eine Zusammenarbeit mit dem Chefdramaturg von Lüneburg. Und wir haben ein Musical zusammengeschrieben, was nochmal was Besonderes ist, Lyrics zu schreiben, also wirklich für Musik zu schreiben. Und eben auch einmal Rumpelstilzchen für Landshut, das ist Kindermärchen zu schreiben. Und jetzt eben nochmal für Lüneburg gab es ein Zwei-Frauen-Stück zum Thema Carmen. Das war auch nochmal was Besonderes, weil es mehr oder minder ein monologischer Abend war. Also es sind drei ganz verschiedene Formen rausgekommen und alles hatte seinen Reiz und seine Probleme. Ich schreibe auch gern zu viel Text, das werden dann so 5-Stunden-Abende, das will dann keiner sehen.
Okay. So, jetzt bist du letztes Frühjahr in Ulm gelandet. Neues Jahr, muss man sagen, letztes Jahr. Wie kam es denn zu diesem Engagement? Woher wusstest du, dass hier überhaupt gesucht wird? Oder kanntest du Ulm oder wie kam es?
Also ich habe in den Jahren, wo ich freischaffend war, eigentlich immer für jede Inszenierung 40 bis 50 Bewerbungen an alle Intendanten Deutschlands geschrieben, die mir irgendwie realistisch vorkamen, um sie einzuladen zu meinen Regiearbeiten. Und einer darunter war ein gewisser Andreas von Stuttnitz, der tatsächlich zu den wenigen gehörte, die sich überhaupt gemeldet haben darauf. Und ich habe neulich eine E-Mail bekommen an einen Herrn Münzing. Ich habe also irgendwie verschleiert, dass ich ja eine Frau bin und aus Niloufar konnte er sich keinen Reim machen, dass keine Vakanz am Theater Ulm zu erwarten ist, aber dass ich weiter Kontakt halten soll. Und irgendwann kam Andreas tatsächlich zu mehreren Vorstellungen am hat sich das angesehen, hat mit mir über meine Regiearbeit diskutiert, aber hat mir nie eine Regie angeboten, was mich wahnsinnig gewurmt und genervt hat. Und dann habe ich mich sowieso schon umgeschaut, ob ich nicht als Dramaturgin irgendwo unterkomme, hatte mich an mehreren Häusern beworben und irgendwann sah ich Ulm und dann habe ich ihm eben geschrieben, hör mal zu, wie wäre es mit dem Deal, ich arbeite als Dramaturg und du lässt mich einmal im Jahr inszenieren und so sind wir zusammengekommen, weil er meinte, ich passe in sein Team.
Ja. Und jetzt bewegst du dich gerade in deiner ersten Spielzeit. Es ist also tatsächlich passiert. Und gleich zu Anfang hast du eine besondere Herausforderung. Event von John Clancy. Das läuft aktuell, ist sehr prominent besetzt, wie im Theaterprogramm selbstironisch zu lesen ist, mit dem teuersten Schauspieler am Haus, nämlich mit dem Intendanten. Genau. War das jetzt nicht ein wenig seltsam, gleich so loszulegen?
Ja, nein. Insofern, als dass Andreas ja nicht gesagt hat, willst du die Regie übernehmen, sondern er sagte wortwörtlich zu mir, traust du dich mit mir in den Ring? Und damit war schon klar, was für eine Aufgabe das ist. Natürlich traue ich mich mit dem in den Ring. Also ich glaube, wir haben ein ganz gutes Verhältnis und können uns gegenseitig ganz gut ärgern und trotzdem versuchen, einigermaßen ehrlich miteinander zu sein. Und bei einem Monolog würde ich als Regisseur sagen, es ist sowieso eine spezielle Aufgabe, weil man eben nicht mit einem Team gemeinsam etwas erarbeitet, sondern eigentlich nur dem sagen kann, wenn du es so spielst, erzählt es das, wenn du es so spielst, erzählt es dies. Ich würde dir jenes empfehlen und irgendwann kommt man dann auf den Trichter, wie man es formuliert, damit man das bekommt, was man selber auch gut findet.
Was passiert eigentlich in einem Stück Event?
So heißt das Event. Genau. Das ist ein sehr cleverer Monolog. Also passieren tut erstmal gar nichts und es wird eben genau das thematisiert. Ein Mann steht auf einer Bühne vor einem Publikum und redet. Aber was er redet, ist sehr faszinierend, weil er auf der einen Seite immer wieder die Illusion bricht und uns klar macht, dass das natürlich nicht seine Meinung ist, sondern nur ein Text. Aber man, wie es im Theater üblich ist, man identifiziert ihn damit, was er sagt. Und irgendwann kommt man in das Herz des Stückes, die Frage, ob die Welt, in der wir leben, nicht sowieso sich immer hinter Masken versteckt und wir das Gefühl haben, dass all die Versprechungen und Hoffnungen von einer solidarischen Wohlstandsgesellschaft schon lang zerbrochen sind und wir trotzdem immer noch so tun, als könnten wir irgendwann dort ankommen. Also diese, es ist eigentlich eine ganz langsame und clevere Hinführung zu dem Gefühl, können wir im Theater über Dinge sprechen, die so komplex sind, dass man sie vielleicht im äußerlichen Leben schon gar nicht mehr wahrnimmt, aber unten drunter spüren wir eben diese Masken, diese Verstellungen, dieses ständige sich gegenseitig, hey, ich bin so optimiert. Ich bin die beste Ich-AG, die jemals begegnet ist. Aber was ist dahinter und wo wollen wir eigentlich hin? Was waren mal die Utopien? Sind die alle zerbrochen und sind wir jetzt ohne die haltlos? Und also es ist, plötzlich ist man mittendrin in den ganz großen Fragen. Schaut uns irgendjemand zu? Also ist da noch ein Gott, der das Ganze betrachtet, oder sind wir einfach nur Schauspieler vor einem leeren Publikumssaal?
Ja, und genau, Stichwort, ihr dreht nämlich die Publikumssituation
ganz genau. Um. Wir drehen es um. Man sitzt als Zuschauer auf der Bühne im Bühnenbild von Kabale und Liebe und schaut eben auf die leeren Zuschauerränge, wo sonst eben die Leute sitzen, und das endet eben in diesem Bild. Wer schaut uns zu bei dem, was wir hier als Leben bezeichnen?
Okay, spannend. Wie oft läuft's noch?
Oh mein Gott, ich glaube 3 oder 4 Mal.
Okay.
Ich habe es jetzt nicht drauf.
Teilweise in 22 Uhr Vorstellungen, teilweise genau. Aber auch in normalen. Ich habe es jetzt auch nicht auf dem Schirm, haben wir uns beide schlecht vorbereitet. Wie unvorsichtig von uns. Daneben spielst du noch arbeitest du noch aktuell für Nora und ein Puppenheim von Henrik Ibsen. Genau. Steht auch im Spielplan. Das hatte das schon Premiere?
Genau, das hatte am Freitag, Samstag? Oh mein Gott.
Letztes Wochenende, ja.
Am Freitag hat das Premiere, genau, am 9.
Letztes. Läuft schon. Ist jetzt auch aktuell dabei. Also du bist gut beschäftigt. Vielleicht können wir am Ende der Sendung noch mal kurz drauf eingehen, was dann als nächstes ansteht. Mhm. Ich würde sagen, wir machen jetzt ein bisschen Musik und dann wenden wir uns dem geschätzten Herren der Schöpfung zu. In unserer heutigen Plattform Die beste Droge der Stadt haben wir zuletzt mit Niloufar K. Münzing, Katharina Münzing gesprochen. Das gefällt mir jetzt. Ja, jetzt wenden wir uns dem Herrn der Schöpfung zu, Yuhao Zhuo. Er ist seit der Spielzeit 2011-2012 am Ulmer Theater. Du bist in China geboren, aufgewachsen und hast auch dort deinen Abschluss gemacht. Wenn du heute an deine Kindheit zurückdenkst, welche Erinnerung ist denn die intensivste, die du noch hast?
Also ich bin 30 Jahre alt und seit 2004 nach Deutschland gekommen bin. Also damals war ich 19, also ja, richtig, 1920. Ich habe 10 Jahre in meiner Heimat gelebt, also in Changsha, das ist ein südlicher Staat in China. Und dann mit elf, bin ich nach Peking gegangen. Die Stadt, wo 1800 Kilometer weit weg von meiner Heimat ist.
Das ist dir sehr stark hängen geblieben, dieser Wechsel
allein.
Allein bist du da.
Allein, ja.
Wow, das war mit Sicherheit... Ich weiß nicht, bist du da nicht ein bisschen verlassen vorgekommen?
Ja, wegen meinem Beruf, heutiger Beruf. Ich habe meine Ballettausbildung in Peking gemacht. Ja, damals, also meine Mutter und mein Vater, sie waren beide Opernsänger.
Ah ja, okay.
Und die Künstler, sie sind dagegen. Ich ein Künstler zu werden. Sie wissen, wie schwer ein Künstler zu werden.
Was hat dich denn aber letztendlich dazu gebracht, den Weg zum Tanz trotzdem zu machen?
Ja, richtig. Das ist
über
ein Zufall.
Über deine Eltern, ihren Kopf weg.
Ja, das war ein Zufall. In der Familie darf ich nicht tanzen, darf ich nicht singen und überhaupt nicht damit alles mit der künstlerischen Sachen zu machen, es ist verboten. Also ich kann nur in Grundschule lernen. Und dann, das war ein Zufall, und ein Lehrer, der aus meiner Schule in Peking nach Changsha, nach meinem Staat gekommen ist, er hatte mich gefunden in Grundschule, in meine Grundschule. Also,
das heißt, er hat dich gefunden. Hast du dort getanzt oder hast du Musik gemacht?
Ich habe gar nicht gemacht. Und er hat nur mich gesehen und in meine Klasse. Das ist eine typische chinesische Ausnahme, also Balletttanz-Ausnahme-System. Und die Lehrerinnen und Lehrer von meiner Schule, Beijing Dance Academy, das damals der Name ist so, und sie gehen, sie sind aus Peking nach vielen Städten von China gegangen und ja.
Wir haben quasi ausgesucht oder
ja,
Leute
richtig,
gesucht.
Und jagen, ja. sozusagen.
Wahnsinn. Also und so bist du ausgewählt. Du warst dann an der Tanzakademie in Peking. Mhm. Ist das eine staatliche Universität in dem Fall? Ja. Wie kommt man dann in China so einen Studienplatz nur über dieses Auswahlverfahren?
Ja, das ist,
oder hättest du dich auch selber beworben?
Ich habe mich nicht selbst beworben und sie haben mich ausgewählt.
Mhm, okay.
Und dann aber muss das ist erste Rund, sagt man, Aufnahmeprüfung. Und sie nehmen die Kinder, und denn sie schon in der Schule gesehen haben, dass vielleicht über 10.000, wissen sie, und wir haben viele Leute, wie Menschen in China. Und dann man muss auch selbst nach China gehen, und um zweite Aufnahmeprüfung zu machen.
Mhm. Und du hast diese Aufnahmeprüfung also dann tatsächlich geschafft. Du hast diesen ganzen Studium. Wie viele Jahre warst du an der Akademie?
8.
8 Jahre lang die Ausbildung zum Tänzer gemacht.
Ja.
Wie ging es denn nach dem Abschluss weiter?
Ja, und ich muss sagen, die Ausbildungszeit dauert ziemlich lang, aber die Berufsdauer ist ziemlich begrenzt, also kurz. Man muss auch nach der Schule Dirigent einen Job finden, wenn man wirklich ein Profi-Tänzer auf der Bühne stehen möchte. Also ich habe in meiner Klasse gab es 30 Leute und nach 8 Jahren könnten die alle 30 nicht alle Job finden. Mhm. Und 10 von 30, also ich bin ein von 10. Also
okay.
Andere 20, sie müssen sich neu orientieren. Ja.
Du hast also tatsächlich, eine Arbeit gefunden als Balletttänzer in China?
In China, in Peking, nach in der Peking? Schule.
Wo die, warst du da?
Das war National Ballet of China, also Englisch Name. Ich habe dort ein Jahr gearbeitet. Das ist meine erste Spielzeit.
Okay. Mhm. 2002 hast du in Varna in Bulgarien, finde ich witzig, also ich kenne Varna und ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass es da einen renommierten internationalen Wettbewerb gibt,
richtig.
Aber den gibt es anscheinend, da hast du die Silbermedaille gewonnen.
Mhm.
Wie besonders ist das denn, beziehungsweise welche Bedeutung hat sowas für dich selbst gehabt?
Der Preis bedeutet mich viel, also das ist jetzt größte Ballettwettbewerb auf der Welt.
Okay.
Die älteste 1964. Also viele Ballettstars, sie haben Wettbewerb gemacht. Also ich glaube, der Preis hat mir viel gegeben, also Selbstbewusst und auch meinen Stellenwert in diesem Beruf
gefördert. Mhm. Jetzt muss ich aber fragen, das ist mir nämlich nicht so ganz klar geworden. Das heißt, 2002 warst du schon in Europa oder bist du
einmal
von China nach
ja,
Varna direkt
gegangen? Ja,
richtig,
einmal. Ich, über Deutschland, Frankfurt, das ist mein erstes Mal aus China, nach Europa zu kommen. Und damals 18 Stunden in Frankfurt. Ja, geblieben.
Aha.
Also nur für Umsteigen. Ja, richtig.
Wie bist du dann letztendlich in Deutschland gelandet? Also was hat dich dazu ermutigt, nach Europa zu wechseln, beruflich, beziehungsweise warum ausgerechnet Deutschland?
Ja, das ist auch ein Zufall. Nach der Wettbewerbe wollte ich in Deutschland bleiben oder auch in Frankreich, aber hatte ich keine Chance bekommen. Und dann bin ich wieder nach China gegangen und dann habe ich eine Stelle gefunden und zufällig hat meine erste chinesische Chefin einen deutschen Choreograf aus Dortmund eingeladen. Und er hat mich gefunden, mich wieder nach Deutschland mitgebracht.
Du bist ein Glücksbiss. Die Leute finden dich immer. Ne? Das sollte uns mal passieren, oder?
Aber ich muss sagen, ich bin immer vorbereitet.
Nein,
also so breit. Bereit. Also,
so breit. Bereit.
Bereit.
Das
ja.
ist jetzt auf Deutsch ein schönes Wortspiel. Egal. Nein, du bist also hier dann quasi entdeckt worden und man hat dich mitgenommen nach Dortmund. Du warst zunächst Solist am Theater in Dortmund, habe ich gelesen. Das ist ja auch nicht ganz ohne. Gleich als Solist 2006 wurdest du Mitglied des Ensembles des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe.
Mhm.
Und seit 2011 bist du jetzt in Ulm.
Genau.
Vermisst du eigentlich ab und zu deine Heimat? Bist du ab und zu noch zu Hause in China oder findest du noch Zeit, deine Familie zu besuchen?
Ja, wir haben Zeit. Jede Spielzeit, am Ende der Spielzeit haben wir immer 6 Wochen Urlaub. Jedes Jahr gehe ich nach Hause.
Okay.
Mhm. Damit man die Zeit mit meiner Familie verbringen kann.
Hast du Heimweh?
Am Anfang ja.
Jetzt
viel,
geht's.
Sehr stark. Also jetzt habe ich glaube, es ist okay, weil meine Mutter auch mich besuchen kann.
Okay.
Also,
okay. Ich würde sagen, jetzt hören wir noch mal kurz Musik und dann reden wir noch ein bisschen über die aktuelle Situation in Ulm. Die Plattform auf Radio Free FM. Wie alle 4 Wochen mit Akteuren des Theater Ulm im Gespräch sind wir gerade mit Yuhao Zhuo. Er ist seit 2011 Mitglied des Theaterensembles. In der aktuellen Spielzeit bist du in drei Aufführungen gleichzeitig zu sehen, beziehungsweise in 3 verschiedenen. Werden eigentlich in diesem Fall die Stücke teilweise auch gleichzeitig geprobt oder ist das eins nach dem anderen?
Ist eins nach dem anderen, aber wenn eine Premiere schon gelaufen ist, dann müssen wir auch gleichzeitig 2 oder 3 Programme zusammenproben.
Das heißt, du musst dann alle unterschiedlich auch im Kopf haben, so wie die Schauspieler eben ihre 3 verschiedenen Texte oder im günstigen vielleicht nur 2 haben, so musst du auch alle 3 Tanzabläufe im Kopf haben. Ist das nicht manchmal ziemlich anstrengend?
Ich weiß nicht, bei meinen Kollegen von mir aus ist das nicht so schwer. Ich glaube, in Karlsruhe, damals habe ich in Karlsruhe gearbeitet, hatten wir 8 Stück zusammen.
Boah.
Also da unten 5 war klassisches Ballett und 3 war modern. Und hier, ich glaube, in Theater oben ist es viel leichter bei mir.
Okay. Also da sagst du, 3 Stück sind ja noch so. Das ist so, was denn? Ne? Gib mir mal ein bisschen mehr zu tun.
Aber, nee. Ja, aber man kann auch, wenn es ist weniger, aber es ist das bedeutet nicht leichter. Für mich ist leichter 3 als besser als 8, aber wenn man auch nur 3 hat, muss man sich trotzdem konzentrieren. Also auf jedes Stück. Ja.
Okay. Wenn man euch Ballettmenschen, euch Balletttänzern zuschaut, dann sieht das ja immer sehr leicht aus und luftig. Und tatsächlich ist das ja aber auch eine starke Beanspruchung für den Körper, für die Gelenke. Wie geht ihr eigentlich damit um? Was tut man, um diesem Verschleiß ein bisschen entgegenzuarbeiten? Also du musst ja irgendwo auch einen Ausgleich schaffen. Das ist ja eine Extremsportart, wenn man es mal ganz genau nimmt.
Ja, ich muss sagen, man sieht nur schöne Seite auf der Bühne, aber diese Seite, schöne Seite schon, ist fasziniert für mich und deswegen bin ich auf der Bühne gegangen. Ja, und das Gefühl, wenn man auf der Bühne steht, also natürlich gibt in diesem Beruf Nachteil, das ist, wie Sie gesagt haben, also den Tanzberuf zu ergreifen bedeutet oft automatisch auf vieles zu verzichten, also Schmerz zu ignorieren, also ja, Schmerztoleranz und auch kaum Zeit für das zu haben, was normale Menschen im Privatleben haben. Also für Schmerzen müssen wir immer leiden. Das ist nicht schön, aber wir haben uns schon daran gewöhnt. Ja, um ein richtiges Ziel zu erreichen, da müssen wir das machen.
Kannst du auch, also ich meine jetzt, ich rede jetzt nicht von Schmerzmitteln, also das meine ich jetzt nicht, kann man auch sonst irgendwie ein bisschen dagegen arbeiten, gegen diese starke körperliche Beanspruchung? Also trainierst du in irgendeiner Form?
Außer. Wir sind auch stark mit Mentalität. Also das ist, ich glaube, das habe ich von der Schule gelernt, wenn man auch dagegen machen. Also körperlich Belastung und wenn man trotzdem mit körperlich Belastung gut arbeiten kann. Also Selbstbeherrschung und das habe ich einfach in der Schule gelernt.
Okay. Reden wir über deine aktuellen Aufführungen. 3 ist ein Ballettabend im Podium. Was hat es damit auf sich? Was verbirgt sich hinter der Zahl 3?
3 ist 3 Choreografen. Ein Choreografen, einen von meiner Chef, Roberto Scavati. Und eines von auch ein italienischer Choreografen und Ivan. Und der andere ist auch, also ich glaube, Schweizer. Pau, von Pau. Ja.
Ah, das heißt, das, ist drei Stück. Drei verschiedene Stücke. Greifen die ineinander oder werden sie nacheinander gespielt?
Nacheinander.
Ah, okay. Mhm. Ineinander wäre ja dann auch noch.
So,
okay.
mit einer Pause.
Mit einer Pause. Mhm. Okay, das ist also 3, das läuft aktuell im Podium. Dann gibt es noch eine Ballettschulgala, fand ich jetzt ganz interessant. Mhm. Da wird der Nussknacker getanzt, kennt man ja oder auch nicht, aber man, das ist zumindest sehr kommerziell und das ist im Kopf der Leute. Jetzt, was hat es aber mit der Ballettschule auf sich und wie kommt es, dass du da dabei bist? Ist das die Ballettschule, die am Theater Ulm installiert ist? Mhm. Und was hast du damit zu tun? Warum tanzt du damit? Du bist doch kein Schüler mehr.
Ich bin, ja, natürlich bin ich nicht Schüler, aber das ist erstes Mal, ich glaube, die Schüler von der Ballettschule mit der Profi zusammen auf der Bühne ein Stück.
Okay. Das ist im Prinzip der Kick dran.
Ich glaube,
dann die
Schüler
zum ersten auf Profis treffen und dann gemeinsam.
Sie können damit auch ein bisschen lernen, wie Profi auf der Bühne arbeiten und vielleicht in der Zukunft können sie auch ein Ballettlehrer werden. Also, okay. Nicht Lehrer, Balletttänzer, Entschuldigung.
Ja. Macht Spaß mit den Schülern?
Ja, natürlich. Ich habe meine Kindheit gesehen, also die kleinen Kinder.
Wie alt sind die denn?
Die sind unterschiedliche von 5 oder von 3 bis 42.
Okay, so, ist völlig offen.
Ja, richtig. Da gibt es Frauen, die über 40 sind. Sie Hobbytänzerin, sagen wir mal.
Das ist klasse. Mhm. Okay. Mhm. Ich würde sagen, eine sehr gemischte Truppe.
Ja, richtig.
Dann gibt es noch eine Premiere. Am 22. Januar steht noch eine an. Da wird gleich ein Doppelpack geboten, habe ich gelesen. Was für den Laien gerade ja zum Superlaien abklingt. 2 Klassiker, nämlich Carmen und ein Bolero an einem Abend. Das klingt nach einem sehr langen Abend.
Ich glaube nicht sehr lang, aber nicht kurz. Ich glaube über.
Du sagst, du glaubst, du tanzt da doch mit, oder?
Ich meine, was ist lang für die Zuschauer ist und je nachdem. Und ich habe auch ein Stück mit über 3 Stunden. Fast 4 Stunden getanzt, das ist ziemlich lang.
Das ist lang, würde ich jetzt einfach mal auch so unterschreiben.
Ja.
wie lang ist das? Also Carmen und Bolero zusammen?
2 Stunden.
Carmen ist eine Bearbeitung des klassischen Themas. Und Bolero kennt man ja, wurde ja sehr bekannt durch die Traumfrau damals ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, wie sie aus dem Wasser kam und so, im Bikini. man kennt den Bolero. Bolero ist ja aber eigentlich ein Tanz
Das ist der Premier aus Paris.
Das heißt, das ist dann noch so eine kurze Sequenz hinterher.
Ja, richtig.
Okay. Gut, Premiere am 22. Januar.
Am 22. Januar.
Dann hast du alle 3 Stücke quasi schon am Laufen, die für dieses Jahr sind. Was steht denn bei dir noch an?
Als Dramaturgin.
Moment, jetzt bin ich drauf. Entschuldigung.
Kein Problem. Als Dramaturgin fängt heute der Goldene Drache an. Also ab jetzt inszeniere ich nicht mehr, sondern begleite andere Regisseure. Hoffentlich zum Erfolg. Wir fangen heute mit dem Goldenen Drachen an, was ein Stück ist, was mich sehr freut, dass wir es im Programm haben von Schimmelpfennig. Ich glaube von 2006 oder so. Das sollte ich vielleicht nochmal nachlesen, bevor ich zur Konzeption gehe. Das ist ein spannendes, absurdes Märchen über Migration und Einwanderung und über illegale Einwanderung und hat eine ganz eben spezielle Form, weil es eher erzählend ist, als dass es wirklich nur jeder Schauspieler eine Figur spielt. Und so, dann kommen die Backchen, das mache ich gemeinsam mit meinem Kollegen Grünauer und werden wir beide auf Herrn von Stuttnitz aufpassen.
Das machen wir auch. Wieso
ist genau, da ist auch das Tanzensemble dabei, weil natürlich die rasenden Mänaden auch von Tänzern dargestellt werden. Also
das musst du mir jetzt noch ein bisschen näher erklären.
Also ja, die Bakchen ist ja die Story von Dionysos, dem Gott, der in die Stadt kommt und die Frauen in Verzückung, in Raserei treibt. Und um das adäquat umzusetzen, ohne dass da Menschen an der Rampe stehen und also nur behaupten, dass sie in Raserei sind, war die Überlegung, dass das Tanzensemble mit dabei ist, weil die auch die physischen Möglichkeiten haben, das adäquat umzusetzen. Okay. Ich versuche das jetzt mal so zu beschreiben.
Ja, gut, die dürfen also ausflippen, ne?
Genau, die dürfen dann wirklich richtig physisches Theater uns bieten.
Cool, das heißt, da kommt ihr auch nochmal zum Einsatz mit dem Ballett. Ansonsten mit der Wilhelmsburg habt ihr nichts zu schaffen, oder?
Doch, das machen wir auch vom Team West Side Story. Das Ballettensemble wird in West Side Story. Da gibt es ja auch diese Mambo, wo wirklich Tanz zum Kriegsmittel wird und dann aber auch das Musical geht ja um Straßengangs, die sich bekämpfen. Da braucht man natürlich auch richtiges Stunts. da freuen wir uns drauf. Und das andere, was ich dann eher betreue, ist der Sommernachtstraum, den auch Andreas von Stuttnitz inszenieren wird. Das sind die zwei Stücke,
quasi der Sommernachtstraum ist das zweite Stück auf der Wilhelmsburg.
Genau.
Da bist du mehr involviert. Du bist jetzt nicht unbedingt bei der Westside-Story.
Leider nicht, aber ich werde so oft wie möglich auf die Proben gehen.
Ja, das ist so ein Lieblingsthema von mir. Ich glaube, den letzten 4 oder 5 Mal, wo wir hier gesessen sind, habe ich am Schluss immer nach gefragt. Und macht ihr auch bei der Westside-Story mit? Und alle haben immer ganz oft gesagt, ja, ich weiß noch nicht und ich möchte eigentlich schon, aber irgendwie, ich glaube, die Wilhelmsburg ist sowas, wo gerne jeder mitmacht, ne?
Ja, das ist ein Event einfach.
Ich und meine Kollegen sind schon aufgeregt. Ja.
Ihr seid ja beide Neulinge. Das heißt, ihr habt die Wilhelmsburg als Spielort noch nie erlebt, ne?
Ich habe
du eine, schon, ja, genau.
Du warst schon mal da.
Vor 2
du
Jahren.
Du hast dir das Heer mal angeschaut und du kennst es noch
für
nicht.
Für mich ist es neu. Ich war nur bei der Bauprobe, also ich freue mich riesig.
Also die Wilhelmsburg, ganz besondere Magic, ganz besonderer Platz, vor allem, wenn es nicht regnet.
Ja, stimmt.
Wobei ich jetzt gehört habe,
gutes Wetter.
Dieses Jahr ist es anscheinend so, dass das Publikum im Trockenen sitzt und die Schauspieler im nassen tanzen
dürfen. Wie die begossenen Pudel, ja.
Genau, auch hübsch. Ich würde sagen, damit sind wir eigentlich am Ende der Stunde angelangt.
Vielen Dank.
Hat mir wieder mal einmal mehr zum 22. Mal wahnsinnig Spaß gemacht. Bei mir im Studio waren Yuhao Juo. Sag mal, wenn ich immer Juo sage, heißt das eigentlich Juo oder Guo?
Guo.
Guo. Mhm. Dann habe ich das jetzt eine ganze Stunde lang falsch gesagt. Ich verneige mein Haupt in Demut.
Kein Problem.
Niloufar, Katharina Münzing auf der anderen Seite. Ich wünsche euch weiterhin nur das Allerbeste auf eurem beruflichen Weg. Viel Spaß mit dem Theaterspielen, wo immer es euch irgendwann hin verschlägt. Das war die Plattform auf Radio Free FM. Am Moderatorenmikrofon war Rainer Markus Walter. Ich wünsche noch einen super angenehmen Tag. Tschüss.
Danke sehr.
Danke.